Willkommen zurück zu Wohin mit Abraham, den Podcast zu neuen Wegen im Nahen Osten. Wir haben die Sommerpause genutzt und sind mit unserem Podcast ins Ruhrgebiet gereist. Dorthin hatte das Abraham Accords Institute gemeinsam mit dem politischen Forum Ruhr geladen. Im Juni ging es dort um die Frage nach dem Frieden im Nahen Osten. Diskutiert haben der israelische Botschafter Ron Prosor, die Grünen-Politikerin Lamia Kador und der Vorsitzende des Abraham Accords Institute, Armin Laschet. Sie haben nicht nur über die Situation im Nahen Osten, sondern auch über die Auswirkungen auf das gesellschaftliche Klima bei uns in Deutschland gesprochen. In der Moderation diesmal nicht ich, sondern meine Kollegin Tanit Koch. Beginnen tut die Aufzeichnung mit einleitenden Worten von Armin Laschet.
Lieber Herr Botschafter Ron Prosor, liebe Frau Generalkonsulin der Vereinigten Staaten, liebe Mitglieder des Konsularischen Chores und für die Landesregierung, liebe Frau Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert, lieber Abraham Lehrer, meine Damen und Herren. Zunächst danke für die Einladung. Das letzte Mal war ich noch in anderer Funktion hier und freue mich eigentlich mit diesem neuen Thema heute Abend mit Ihnen ein wenig ins Gespräch zu kommen, weil das ein Thema ist, Abraham Accords, von denen in Deutschland so gut wie niemand etwas weiß. Ich bin ja im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages. Viele können jedes einzelne Dorf in der Ukraine benennen und jede Frontlinie. Aber wenn Sie sagen, was sind denn die Abraham Accords, da haben sich selbst Außenpolitiker wenig mit beschäftigt. Und ich selbst habe die wahrgenommen, 2020, war noch Ministerpräsident, wir waren mit Corona beschäftigt, ich las, es gibt sowas und habe gedacht, ja, warum wird das nicht stärker wahrgenommen? Nach 50 Jahren Feindschaft sagen 4 arabische Länder, wir gehen den Schritt, erkennen Israel an, machen eine Freihandelszone, machen regionale Kooperation wie in der Europäischen Union und wollen durch regionale Kooperation Frieden in der ganzen Region ermöglichen. Eigentlich eine Sensation. Und ich glaube, ich ahne auch, was der Grund war. Es wurde unterzeichnet unter der Präsidentschaft von Donald Trump. Und es gibt dann die Haltung, Trump kann nichts sein. So war es auch unter den europäischen Außenministern. Kein einziger hat das positiv aufgegriffen. Inzwischen macht die Biden-Administration weiter damit. Das ist keine Trump-Frage. Aber manchmal muss man den Blick, selbst wenn einem der Präsident nicht gefällt, auf den Kern, auf die Sache, auf das, was eigentlich da passiert, lenken und anerkennen, dass das ein großer, gewaltiger Schritt ist. Und um das in Deutschland ein wenig stärker bekannt zu machen, haben wir dieses Abraham Accords Institut 2022 dann gegründet und versuchen jetzt in vielen Veranstaltungen über dieses Thema zu informieren. Und ein zweites will da nachher noch einen Satz zu sagen. Diese Abraham Accords verändern auch das Denken im Inneren der arabischen Länder. Sowohl Bahrain, einer der Unterzeichnerstaaten, als auch die Vereinten Arabischen Emirate haben wie alle arabischen Länder in 70 Jahren nie in den Schulen unterrichtet, was Holocaust ist. Und jetzt beginnen diese beiden Länder, die Schulbücher zu ändern und im Unterricht auch über dieses Menschheitsverbrechen zu unterrichten. Und da war auch die Idee des Instituts, das muss man dadurch unterstützen, dass man diese Lehrerinnen und Lehrer vielleicht nach Deutschland einlädt, sie ein wenig an unserer Erinnerungskultur teilhaben lässt, dass sie eine Empathie entwickeln für dieses Thema. Das ist dann noch keine Antwort zum Gazakrieg, aber es ändert ein wenig das Verständnis, was Juden damals vor 80 Jahren in Deutschland geschehen ist. Wir haben eben die Künstlerin gehört, Emmy Zanis, die Werke des französischen Komponisten Alphonse Asselmann gespielt hat, La Source, die Quelle, gutes Thema für uns heute Abend. Und rechts von dem Ort, wo eben die Harfe stand, sehen Sie drei Bilder. Die sind Teil einer Ausstellung von Hans-Günther Kaufmann, einem Münchner Fotografen, der den Gedanken hatte, in allen drei großen Weltreligionen, im Talmud, in der Bibel und im Koran, ist die Bewahrung der Schöpfung wichtig. Sie finden in allen Schriften Texte, dass der Mensch gut mit der Natur, mit der Umwelt umgehen soll. Und er hat dann gesagt, das wollen wir in Bildern zeigen, das ist ein kleiner Ausschnitt, Wasser in jeder Religion wichtig, die Wüste hat alle drei Religionen geprägt und in dem Baum sieht man eine Szenerie, das ist irgendwo in Israel heute, von der man fast glaubt, sie könnte aus abrahamitischer Zeit sein. Diese Ausstellung werden wir am kommenden Dienstag im Landtag von Nordrhein-Westfalen eröffnen. Und der erste Austragungsort war die Expo, die Weltklimakonferenz in Dubai im letzten Jahr, wo sie zum allerersten Mal zu sehen war. Das Element Wasser hat in allen drei monotheistischen Traditionen eine herausragende Bedeutung als Quelle des Lebens, ein wichtiges spirituelles Symbol für den Erhalt und die Reinigung unserer Existenz, der Garant für das Leben in der Wüste. Und es gibt dann noch weitere Bilder, die Bauten zeigen, was Menschen in Baukunst möglich gemacht haben, große Architektur, die ebenfalls dieser Spiritualität entspringt. Und alle drei Religionen beziehen sich in ihren Stammbäumen auf Abraham. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Abkommen so genannt wurden. Sowohl für Juden als auch für Christen, als auch für Muslime ist Abraham einer der Urväter ihrer Religion. Und deshalb kommt man mit diesen Abkommen zu etwas zurück, dass man nämlich sagt, bei allen politischen Gegensätzen gibt es Gemeinsamkeiten und lasst uns lieber diese Gemeinsamkeiten betonen als die Gegensätze. Das Besondere ist an diesem Abkommen, dass es wirtschaftliche, technische Zusammenarbeit gibt mit der Idee, wenn die Region sich wirtschaftlich integriert, sie hat jetzt ein Freihandelsabkommen verabredet, fast alle Zölle und Steuern abgeschafft zwischen den beiden Ländern UAE, also Emirate und Israel, dann wachsen Länder so zusammen, dass daraus etwas Friedliches entstehen kann, weil beide davon einen Nutzen haben. Und wenn man das hört, denkt man hier gerade in Essen und im Ruhrgebiet, es kommt uns doch bekannt vor. Es ist doch nichts anderes als die Idee von Robert Schumann 1950 zu sagen, Kohle und Stahl, die Industrien, die immer zu Kriegen geführt haben, machen wir demnächst gemeinschaftlich, gründen die Montanunion und beenden den nationalen Gegensatz. Und die ganze Erfolgsgeschichte der Europäischen Union geht auf diese Integration erst von Kohle und Stahl, dann von Wirtschaft, dann die gemeinsame Währung bis hin zum großen Binnenmarkt zurück. Im Nahen Osten, im Mittleren Osten sind das zarte Ansätze. Und weil sich in einer bestimmten Phase im letzten Jahr auch Saudi-Arabien diesem Prozess annäherte, glaube ich, dass darin einer der Gründe liegt, warum die Hamas am 7. Oktober diesen schrecklichen Terroranschlag verübt hat. Sie wollte diesen regionalen Annäherungsprozess stören. Und das ist ja auch mal kurzfristig gelungen. Wenn man sieht, wie die Welt zum Teil auf diesen schrecklichen Terroranschlag reagiert, dass plötzlich die ersten Länder, selbst in der Europäischen Union, anfangen, einen Staat Palästina anzuerkennen, deren Grenzen und deren Einfluss kaum definiert ist. Europa fällt völlig auseinander, weil sie nicht mit einer Sprache sprechen. Und sie erleben an den Universitäten die postkolonialen Theorien, die sowohl von links als auch von rechts, als auch von Migranten, als auch von Intellektuellen eine neue Form von Antisemitismus möglich machen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und ich hätte, wenn man in diesen Tagen lebt, für mich war immer klar nach 1990, jetzt beginnt die friedliche Welt, jetzt haben alle verstanden, Diktatur ist schlecht, der Kommunismus ist zusammengebrochen, Europa ist vereinigt, wir haben von Friedensdividende gesprochen, lass die Bundeswehr reduzieren und abbauen, wir brauchen eigentlich nichts mehr, weil wir in einer friedlichen Welt leben und alles ist wieder bei Null. Es gibt wieder Krieg in Europa. Es werden wieder die Werte der Verfassung von einer bestimmten Partei in Frage gestellt. Wir müssen wieder fürs Grundgesetz kämpfen. Und wir müssen sogar wieder gegen Antisemitismus kämpfen, von dem man nun wirklich dachte, dass auch der Letzte begriffen hat, dass das nichts ist, was unser Gemeinwesen akzeptiert. Und deshalb... So, und das auseinanderhalten. Wir werden gleich hier streiten, möglicherweise auch über Gaza oder über palästinensische Lösungen für die Zukunft. Deutschland sagt, es will eine Zwei-Staaten-Lösung. Israel sieht darin Probleme. Lamia Kador und ich streiten auch im Bundestag manchmal. Selten, aber manchmal. Sie sind zwischen eingetroffen. Herzlich willkommen, Lamia Kador. Bist du aufgestellt? Also, sie ist aufgestellt. Das heißt, sie ist nicht grün wählen, aber sie ist jedenfalls dabei. Okay. Wir haben im Bundestag zusammen eine Abraham-Kurz-Gruppe gegründet, die mit allen Fraktionen, allen demokratischen Fraktionen, auch versucht, dieses Thema neben dem Institut voranzubringen. Weil das eben zweierlei ist. Du kannst streiten über Israel. Israel streitet übrigens selber. Da stehen Hunderttausende auf der Straße, die auch mal gegen die Regierung sind. Ich würde in Gaza niemandem empfehlen, nur eine Minute etwas gegen die Hamas zu sagen. Das ist der Unterschied zwischen beiden Systemen. In Israel ist eine Demokratie, wo man selbst gegen die Regierung sein darf. Und in Gaza, im Westjordanland, übrigens auch im Iran, auch im Gebiet, wo Hisbollah regiert, ist freie Meinungsäußerung nicht möglich, ohne das eigene Leben zu riskieren. Deshalb, dieser Streit über Politik soll stattfinden. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass ein Jude unbedroht eine Universität besuchen darf. Und da verstehe ich auch gar nicht, was es da zu relativieren gibt für eine Uni-Präsidentin der Humboldt-Universität oder der TU Berlin. Das ist doch klar. Also dem versucht sich dieser Prozess zu widmen. Ich wollte so lange reden, bis du da bist, aber jetzt bist du da. Zweiter Blick ist auch nochmal wichtig. Wir reden oft von die Golfstaaten. Die Golfstaaten sind aber nicht alle gleich. Es gibt den Golfstaat Katar, der bis vor kurzem, bis zur Minute eigentlich, die Hamas beherbergt hat, die Hamas bezahlt hat und den Sender Al Jazeera betreibt als Staatssender, der jeden Tag neuen Hass in die Region ausstrahlt. Und so die Legitimierung auch anderer arabischer Staaten beiträgt, indem er offen die Muslimbruderschaft unterstützt. Das ist der eine Golfstaat. Der Nachbarstaat, kleines Land, ist Bahrain. Bahrain hat 2017 sich mit einer Deklaration offen zu religiöser und kultureller Vielfalt bekannt, ändert die Schulbücher, wie eben beschrieben, und ist der religiösen und kulturellen Toleranz sehr offen gegenüber. Und das dritte Beispiel, die Vereinten Arabischen Emirate, ebenfalls eine kleine Insel in dieser ganzen Kette im persischen oder arabischen Golf, wie immer Sie das nennen mögen, die bauen ein Abrahamic Family House. Entstanden der Gedanke 2019 beim Besuch von Papst Franziskus in Abu Dhabi, wo man danach verabredet hat, wir bauen ein Haus, wo eine Kirche und eine Moschee zusammen sein sollen. Und dann hat der damalige Kronprinz, heutige Präsident der Emirate, gesagt, Kirche und Moschee ist nicht vollständig. Da fehlt eine Synagoge. Und man hat sich dann entschieden, eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee mit wunderbarer Architektur direkt neben dem Louvre in Abu Dhabi zu bauen, wo alle drei Weltreligionen heute präsent sind, das Bemerkenswerte daran. Jeden Samstag, jeden Schabbat findet jetzt jüdisches Leben in einem arabischen Land statt. Und ich behaupte, mancher Jude ist in Abu Dhabi heute sicherer als in Teilen Berlins. Und das zeigt, was an Wandel möglich ist, wenn ein Land so etwas zulässt, sich so öffnet und so religiöse Toleranz möglich macht. Und das ist unsere große Hoffnung, dass das ausstrahlt auch auf die ganze Region, dass nach dem hoffentlich bald endenden Gazakrieg und nach der Freilassung der Geiseln ein neuer Prozess beginnt. Und dann ist die Frage, wer wird den denn ordnen? Israel wird sich dann, sag ich mal, aus dem Gazastreifen zurückziehen müssen. Die Verwaltung wird wieder in palästinensische Hände gehen müssen. Die palästinensische Autonomiebehörde wird sich reformieren müssen. Aber es wird internationale Garantiemächte brauchen. Und die Abraham Accords-Staaten wären die idealen Partner neben Ägypten und Jordanien und den Vereinigten Staaten, die genau diese Rolle wahrnehmen könnten. Dann wäre das eine wertvolle Frucht dieses Prozesses, der 2020 begonnen hat. Und wenn man träumen darf, und das darf man ja immer bei Stefan Holter-Förtner, würde man sich wünschen, und dieser Traum ist gar nicht so unrealistisch, dass auch Saudi-Arabien dann sagt, ja, wir gehen mit hinein in diesen Prozess. Es war sensationell, dass Saudi-Arabien, als der Iran vor wenigen Wochen Mittelstreckenraketen Richtung Israel schickte, Saudi-Arabien die abgefangen hat in der Luft, mit anderen zusammen. Man hat nicht mal diplomatische Beziehungen zu Israel, man ist formell sogar in irgendeiner Feindschaft, kooperiert per Sicherheitsfragen trotzdem und hilft in einem solchen Moment der existenziellen Bedrohung dem Staat Israel. Das bietet die Perspektive, nach dem Krieg im günstigsten Falle wirklich zu einer neuen Ordnung für den Nahen und Mittleren Osten zu kommen und darüber jetzt zu diskutieren, zu sehen, wie das geht, wie auch die Rechte der Palästinenser in einem solchen größeren Zusammenhang vielleicht besser aufgehoben werden als in den Händen der Hamas. Das ist etwas, was wir uns heute Abend vornehmen wollen. Und deshalb freue ich mich auf die Diskussion und danke nur einmal dem politischen Forum Ruhr, dass es wieder ein so hochaktuelles, brisantes Thema gefunden hat und eine so große Öffentlichkeit mit weit über 1200, 1300 Zusagen. Das gibt es nirgendwo in ganz Nordrhein-Westfalen. Eine solch politische Veranstaltung wie dieses politische Forum Ruhr. Allen, die dazu beitragen, herzlichen Glückwunsch.
Sehr geehrte Damen und Herren, Abraham Accords, Toleranz, Koexistenz und Frieden in Nahost, Ausrufezeichen, stand auf der Einladung, die Sie erhalten haben. Und wenn wir ehrlich sind, dann steht da doch für viele von uns noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Heute Abend werden wir versuchen, das Fragezeichen mindestens kleiner werden zu lassen, hoffentlich in einen Punkt umzuwandeln, vielleicht sogar in ein Ausrufezeichen. Und dabei helfen uns neben Armin Laschet, seine Exzellenz, der Botschafter des Staates Israel, Ron Prosor. Herzlich willkommen noch einmal. Und der Trend geht zum Zweittermin an einem Abend. Herzlich willkommen noch einmal, Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin und Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Islam- und Erziehungswissenschaftlerin wurde eben schon erwähnt. Sie ist außerdem gebürtige Westfalin, Tochter syrischer Einwanderer. Und vor ihrer politischen Laufbahn war sie intensiv mit dem wissenschaftlichen und praktischen Aufbau muslimischen Religionsunterrichts hier in Deutschland befasst, hat sich dabei auch keineswegs nur Freunde gemacht. Sie selber hat lange an Schulen hier im Ruhrgebiet unterrichtet und heute Abend ist ihr das Wunder gelungen, nicht nur die politische Zukunft ein bisschen mehr zu sichern, sondern auch trotz Verkehrs über die Ruhrgebietsautobahn von Duisburg zurück nach Essen zu kommen. Wir steigen ein. Herzlich willkommen. Herr Prosor, ich habe eben erwähnt, Ihr Großvater hat Berlin verlassen 1933. Wie fühlt es sich an, in einer Stadt zu sein, in der nach dem 7. Oktober Süßigkeiten verteilt wurden, um eine der grausamsten Attacken, an die wir uns alle erinnern können, die wir in unseren Lebzeiten erlebt haben, zu feiern?
Hört man mich? Ja. Erstmals muss ich ehrlich sagen, dass nachdem ich 2 Jahre Klavier gespielt habe, habe ich nie gedacht, dass ich hier in einer Philharmonie sitze. Ich habe es fast nicht überlebt. Sie hätten es auch nicht überleben können, wenn ich jetzt plötzlich Klavier gespielt hätte. Aber das ist Teil einer preußischen Familie. Das heißt, aus meiner Sicht, als ich noch zweiter Sekretär dritter Klasse war, habe ich immer gesagt, ich möchte Botschafter in Deutschland sein. Für mich ist wirklich, es schließt sich ein Kreis. Ich war Botschafter in Großbritannien. Ich habe mein Beglaubigungsschreiben mit einer Kutsche und vier weiße Pferde an Queen Elizabeth II. Übergeben. Meine Frau hat einen Hut gekauft, das wir bis heute bezahlen. Und das war emotionell. Aber mein Beglaubigungsschreiben an Frank-Walter Steinmeier, wo ich wirklich über meinen Vater und Großvater gedacht habe, war sehr emotionell, weil diese Beziehung, deutsch-israelische Beziehung, liegt mir wirklich sehr, sehr nah am Herzen. Und ich mache diesen Vergleich nicht. Was ich aus meiner Sicht sehe, und ich glaube, dass wir heute darüber sprechen müssen, ist, was Herr Laschet vorher gesagt hat, wie man eigentlich den Nahen Osten endet und Frieden erzielen kann. Und ich werde heute nicht so diplomatisch sein. Ich bin nicht wirklich ein, unter Anführungszeichen, ein Diplomat in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass wir alle die Ideologie verharmlos haben. Wir in Israel, sie natürlich in Europa. Die Ideologie, die tödliche islamische Ideologie. Ich war Staatssekretär, als wir uns entschieden haben, einseitig aus dem Gaza-Streifen rauszuziehen. Die Idee war folgendes. Wir müssen die Gleichung ändern, weil wir keinen Ansprechpartner haben. Und wir werden alle Siedlungen rausnehmen aus Gaza und eigentlich auch vier Siedlungen in Judäa und Samaria, um zu zeigen, dass es einen politischen Horizont gibt. Das vergessen viele. Die Idee war, ihr bekommt jetzt einen Staat und wenn es funktioniert, ihr könnt es also ruhig zu Singapur machen, sie haben es zu Darfur gemacht, dann machen wir weiter. Und ich habe daran geglaubt und die Ideologie, ja, man sagt, Säbelgerassel, man will uns alle Juden vernichten und den Staat Israel vernichten. Ja, das sind Araber. Wir werden es denen besser beibringen. Wir werden sagen, ja, es ist vielleicht nicht eine gute Idee. Und das ist und war ein großer Fehler. Das heißt, diese Verharmlosung, eine Ideologie, die tödliche Ideologie ist und eigentlich Hamas ist der einzige Platz in der Welt, wo als Staatsräson die Vernichtung des jüdischen Staates und aller Juden. Das heißt, nach den Nationalsozialisten hier in Deutschland, das ist Staatsräson. Staatsräson heißt, das ist nicht nur die Hamas-Terroristen den 7. Oktober, sondern die Unterstützung, dass man bei der Bevölkerung hat. Wie viel Prozent das ist, also kann niemand sagen. Aber man kann nicht wegschauen. Dass man auch jetzt, heute in Gaza, eigentlich Leute nicht auf die Straßen sehen, die etwas dagegen sagen, das ist institutionell. Und diese Verharmlosung der Ideologie, ich sehe es in Europa, ich sehe es in Deutschland. Das heißt, ja, aus meiner Sicht, und ich werde es scharf sagen, diese islamistische Ideologie ist ein trojanischer Pferd der deutschen Demokratie. Wenn man nicht dagegen, jetzt komme ich eigentlich zur ursprünglichen Frage, zu diesen Leuten, die jetzt Süßigkeiten und auf die Straßen gehen und eigentlich Free Palestine from the River to the Sea heißt, die Vernichtung des Staates Israel, wenn es nicht strafbar macht, wir haben keine Chance. Niemand. Und ich muss sagen, dass was diese Abraham-Abkommen, und darum sind wir hier, eigentlich wirklich einzigartig macht, dass wir People to People haben. Das heißt, sie besuchen uns. Übrigens, bevor sie uns besuchen, denken sie, dass wir Horne haben. Sie kommen nach Tel Aviv. Ah, mein Gott, sie haben keine Horne. Große Überraschung. Sie kehren zurück. mit einer anderen Einstellung oder Vorstellung. Das heißt nicht, dass sie jetzt Bäume pflanzen für den Staat Israel oder Zionisten sind. Aber die Einstellung und Vorstellung ist anders und das ist der Weg vorwärts. Und darum sind die Abraham-Abkommen so wichtig aus meiner Sicht.
Dankeschön für dieses Eingangsstatement. Es ist jetzt natürlich auch durch meine Frage genau das passiert, was die Abraham Accords eigentlich zu umgehen versuchen, nämlich die ständige Vermischung des Nahostkonflikts, also zwischen unabhängigen Staaten zwischeneinander, mit dem Israel-Palästinenser-Konflikt. Aber so leicht entkoppeln lässt es sich eben nicht. Frau Kador, Sie sind hier gewissermaßen die kundige deutsch-arabische Stimme. Wenn Sie eine Bestandsaufnahme machen, Abraham Accords 2020, Herr Laschet hat es eben gesagt, da wurden Sie noch als dieser komische Trump-Deal, wenn überhaupt, wahrgenommen. Dann schlug es irgendwie Früchte oder trug Früchte. Dann kam der 7. Oktober, Ihre Bestandsaufnahme Abraham Accords jetzt. Wie ist Ihre Einschätzung?
Also erstmal guten Abend. Wahrscheinlich war das das Beste, was Trump überhaupt in seiner Amtszeit hinbekommen hat, um ehrlich zu sein. Jedenfalls aus meiner Sicht ist eines der besten Sachen, die er tatsächlich hinbekommen hat. Und ich bin ebenso wie Armin Laschet Verfechterin dieser Idee, der Annäherung und nicht nur der Koexistenz. Ich finde, Koexistenz ist noch deutlich eine Stufe unter dem, was ich mir wünschen würde. Also jetzt, es ist etwas kompliziert. Ich bin zwar eine deutsch-arabische, ich bin eine deutsche Stimme, aber natürlich kenne ich die arabische Perspektive gut, weil meine Eltern Syrer sind und ich meine Kinder in den jüdischen Kindergarten in Duisburg geschickt habe, was aus einer sehr bewussten Entscheidung sozusagen. Ich bin überzeugt davon, dass man natürlich gut miteinander leben kann. Wovon ich aber auch leider überzeugt bin, ist, dass Extrempositionen oder Extremisten, egal ob sie Islamisten sind, ob sie Rechtsextremisten sind, ob es Extremisten in Israel sind, die es ja leider auch gibt, alles daran setzen, das nicht möglich zu machen. Das tun sie ja ganz aktiv, leider. Und ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass es gemäßigte Stimmen gibt, die an das Gegenteil glauben. Also nicht an die Spaltung und die Unterschiede, sondern immer wieder deutlich machen, ähnlich wie du, Armin, es ja gerade auch gemacht hast, zu erklären, woher kommt das Wort Abraham Accords? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Welche Chancen gibt es auch dadurch? Ja, es gab viel Vertreibung, es gab Pogrome gegen Jüdinnen und Juden, auch in der islamischen Welt, das muss man deutlich sagen, ja, natürlich. Und gleichzeitig gab es aber auch die Blütezeit. Es gab also auch mal einen positiven Entwurf eines friedlichen Zusammenlebens. Nur im Moment, würde ich sagen, gibt es zu viele Menschen und zu viele Gruppierungen, die ein Interesse daran haben, das auseinanderzukriegen. Die Hamas ist eine von denen, deshalb wäre ich da sehr bei dir zu sagen, eine Lösung mit der Hamas kann es politisch nicht geben, darf es politisch nicht geben. Es muss, und das ist die Frage, wie wird man die Hamas los, ohne dass ich jetzt meine, militärisch muss man sie, ich glaube auch, man kann sie nicht militärisch vollständig besiegen. Ich habe sehr viel zum Thema Islamismus gearbeitet. Ich habe die Hamas nie unterschätzt. Ich weiß, was islamistische Ideologie bedeutet, leider aus eigener Betroffenheit. Diese Ideologie steckt ja in den Köpfen und in den Herzen der Menschen. Und sie ist heute populärer denn je, weil man damit ja rechtfertigt, sich angeblich zu verteidigen oder eben den israelischen Staat auszulöschen. Deshalb glaube ich nicht, dass man sie ganz militärisch besiegen kann, aber man kann sie empfindlich schwächen. So ähnlich, wie wir es ja auch mit dem IS gemacht haben, als wir uns entschieden haben, Gott sei Dank haben wir uns entschieden, ja, diese Strukturen zu zerschlagen. Ich glaube aber, wir brauchen andere Ansätze, um Menschen nicht noch weiter sozusagen zu polarisieren und Gesellschaften. So ein Stück weit trifft das ja auch auf uns zu, in der Tat. Sondern, dass wir diejenigen brauchen, die sagen, doch, wir haben eine gewisse Vision, und die gab es auch mal, und wir wollen an der festhalten, können aber, und wir kloppen uns auch manchmal, fair, würde ich sagen. Aber es ist gut, dass wir darüber reden, was ja inzwischen nicht mehr möglich ist, dass man unideologisiert, also ohne Schaum vom Mund, sagt, ich nehme die Position ein und dann sagt der Nächste, ja, aber da würde ich zu bedenken geben, das.
Das Gute ist, hier in Essen ist das noch möglich. Zumindest
ich hoffe,
hier heute in der Wiederholung.
Deshalb sitzen wir hier, würde ich
absolut
so meinen.
Armin Laschet, machen wir es mal konkret. Ron Prosor sprach gerade von People to People. Woran merkt ein Bahraini, dass es die Abraham Accords gibt? Woran merkt es jemand in den Arabischen Emiraten? Wir haben hier, glaube ich, sehr viel unternehmerisch denkendes und handelndes Publikum. Da interessiert auch, welche Wirtschaftsbeziehungen vertieft werden können. Also woran machen wir es konkret fest, dass eben nicht nur Kopfgeburt, Regierung, sondern auch Herzenssache der Menschen angestrebt wird?
Ja, das ist ja eine der Schwierigkeiten, unter denen auch die Abkommen stehen, wie jedes Abkommen.
Man kann als Regierungschef ein Abkommen machen mit einem anderen Land, aber wenn die Menschen es am Ende nicht annehmen und es leben und es zu ihrem eigenen machen, wird es scheitern. Und vor der Gefahr stand man nach dem 7. Oktober. Es hätte auch passieren können, dass die drei anderen arabischen Staaten danach gesagt hätten, nicht wegen dem 7. Oktober, sondern wegen dem Krieg in Gaza, jetzt reicht's uns, da sieht man, wie die Israelis sind, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Keiner der Länder hat das gesagt. Das ist schon mal ein bemerkenswerter Fortschritt. Trotzdem, du hast gefragt nach Bahrain. Bahrain, sehr kleines Land mit schiitischer Mehrheit. Das heißt, tendenziell immer Einfluss aus dem Iran, starker Einfluss aus Saudi-Arabien, obwohl es schiitisch ist. Und die Regierung in dem Land muss das, was sie da international auf diplomatischem Parkett tut, dauernd vor der eigenen Bevölkerung erklären. In den Vereinten Arabischen Emiraten ist das aus meiner Sicht weniger ein Problem, weil die Bewohner, wir waren zusammen dort, ja, das sind alle sind Millionäre, wäre jetzt übertrieben, aber es sind alles, die Staatsbürger sind wohlhabende Leute, die davon profitieren, dass es jetzt Austausch gibt, Wissenschaftsaustausch, dass die Touristen kommen nach Dubai und dass vieles möglich ist. Da spürt man es am ersten. In Bahrain noch nicht so sehr, gibt auch Investitionen dort, aber die Menschen spüren es noch nicht. In Marokko ist die Lage noch eigenartiger, weil Marokko eigentlich eine jahrhundertelange Tradition des Zusammenlebens von Juden und Muslimen hat. Beide waren bis 1492 in Spanien, haben zur Blüte Andalusiens beigetragen, wurden dann zurückvertrieben und sind in Marokko geblieben und haben da diese Kultur weitergelebt. Und wir haben Holocaust-Überlebende auch erzählt, sie haben immer noch das Bild des marokkanischen Königs bei sich stehen, weil einer der wenigen Herrscher war, die keine Juden an die Nazis ausgeliefert haben. Vichy Frankreich hat kollaboriert, aber der jordanische König nicht. So, insofern ist das Verständnis in Marokko viel, viel größer. Aber es gibt natürlich ein viel größeres Land mit Millionen jungen Leuten, die perspektivlos sind und die natürlich viel leichter auch infizierbar sind von dem aktuellen Konflikt. Und deshalb hat Marokko es wahrscheinlich am schwierigsten, bei seinem Kurs zu bleiben, weil wenn sie es übertreiben mit der Freundschaft zu Israel, es sein kann, dass der König gestürzt wird. Und deshalb muss so ein Herrscher genau diesen schmalen Grat gehen, die Bevölkerung mitnehmen und trotzdem mutige Schritte gehen.
Frau Gadur, ganz kurz, ich komme gleich auch auf Ihre Expertise als Islamwissenschaftlerin zurück. Ich habe als Journalistin, wenn ich Medien konsumiere, gelegentlich das Gefühl, dass wir, wenn wir jetzt in der Serienanalogie sind, als Journalisten irgendwie bei Staffel 3, Folge 7 ansetzen, unser Publikum aber Staffel 1 und 2 noch nicht gesehen hat. Also wenn wir jetzt gerade bei Schiiten und Sunniten sind, könnten Sie einmal möglichst kurz erklären, wo ist denn da das Problem? Also so Sendung mit der Maus, Schiiten, Sunniten, wir wissen, der Iran ist schiitisch.
Okay. Also ich bin ja islamische Religionslehrerin, insofern ist das eigentlich mein Lieblingsthema. Nein, wirklich. Also geschichtlich im Jahr 661 nach Christus begann die große Spaltung in der islamischen Welt nach den ersten vier Kalifen. Es tut mir leid, ich kann dir das nicht ersparen. Nach den ersten vier Kalifen gab es die Frage so, wer folgt jetzt quasi als Nachfolger Mohammeds und dieser Kalifen? Und dann hat sich jemand aus dem Irak gemeldet und jemand aus Damaskus, Syrien gemeldet und gesagt, ich will Kalif sein. So, und der eine, der sich aus dem Irak gemeldet hat, ist der Enkelsohn des Propheten Mohammeds, der gesagt hat, ich bin der einzige Blutsverwandte, also bin ich der legitime Nachfolger sozusagen Mohammeds. Und der aus Damaskus hat gesagt, ich bin zwar auch irgendwie weit verwandt, aber es ist mir egal, ob ich blutsverwandt bin oder nicht, ich bin der legitime Nachfolger. So, und diejenigen, also da gab es zwei Lager, und das eine Lager, das gesagt hat, wir folgen demjenigen, der blutsverwandt ist, heißt auf Arabisch Schia Ali, die Partei Alis, deshalb Schia, Schiiten auf Deutsch. Und die gesagt haben, wir folgen eher dem, der in Damaskus sitzt, Muawiyah, ein Umayyade, die haben gesagt, wir gehören eben, uns ist egal, ob jemand blutsverwandt ist. Und das ist die geschichtliche Entwicklung, also die Frage um die Nachfolgeschaft, blutsverwandt, ja oder nein. Und deshalb haben sich seit dieser großen Spaltung 661, heute, damit Sie eine Relation haben, etwa 15-20% der Muslime und Musliminnen sind schiitisch geprägt, 75-80% sind sunnitisch geprägt, also in der deutlichen Mehrheit. Auch heute, und das ist wichtig, auch die Mullahs, auch mit den Turbanen und so weiter, die führen immer noch sozusagen ihre Blutsverwandtschaft auf Mohammed zurück. Das ist also wichtig, zum Beispiel für die Mullahs im Iran. Bei Sunniten, da sind sie etwas leidenschaftsloser, aber ich muss sagen, das Hauen und Stechen, das können Sie sich ja vorstellen, wenn so ein Prophet ablebt, fing schon sehr früh an. Das Morden und Kämpfen und Wiederkampf, Kalifat hier, ein Gegenkalifat dort. Wenn Sie mich praktisch fragen, was ist eigentlich der Hauptunterschied zwischen Sunniten und Schiiten? In der Theologie, Sunniten sind davon überzeugt, dass es sowas wie den Schicksalsglauben gibt. Also das Glaube, der Glaube an das Schicksal, die Vorherbestimmung Gottes, kennt man ja auch aus dem Christentum. Schiiten sind deutlich pragmatischer, die sagen, der Mensch hat einen freien Willen. Gott bestimmt nichts vor. Der weiß zwar alles vorher, aber der bestimmt nichts. So, und das sind natürlich theologisch dann doch zwei unterschiedliche Sachen. In der Praxis, und dann mache ich es wirklich ganz kurz, Schiiten sind deutlich pragmatischer. Ich bin sunnitisch erzogen, ich bin also sunnitisch, aber Schiiten sind deutlich pragmatischer. Die beten nicht fünfmal am Tag, sondern sagen, der Koran erwähnt nur drei Gebete. Wir ziehen die fünf zu drei Gebeten zusammen. Wir kennen sowas wie die Zeitehe. Also man schließt allen Ernstes einen Vertrag zwischen zwei Menschen, schreibt dann darunter für 9 Stunden, für 9 Tage, für 9 Monate, für irgendwas. Weil sie sagen, der Prophet Mohammed, als er damals in irgendwelchen Schlachten war, hat auch Zeitehen geführt, also können wir das auch machen. Bedeutet heute letztlich eine Legalisierung von Prostitution. Im Iran beispielsweise. Also man kann das auch kritisch sehen, das sind so die Hauptunterschiede.
Ich wollte gerade für Folge 1, Staffel 1 danken und ich glaube, das ist auch für diese gute Erklärung ein Applaus wert. Danke.
Jetzt die größte Schulklasse, die du je hattest.
Größte Schulklasse, die ich je hatte. Vielen Dank.
Beziehen wir es jetzt mal auf die Abraham Accords. Alle Unterzeichnerstaaten sind Sunniten.
Wer ist Sunniten?
Die Unterzeichnerstaaten.
Ja, außer Bahrain.
Bahrain hat eine schiitische Mehrheit, aber das Herrscherhaus ist sunnitisch.
Ja.
Der Iran, Armin Laschet hat es gerade erwähnt, ist sozusagen der wahrscheinlich größte Störfaktor. Herr Prosor, inwieweit lässt sich... Ich meine, wir können den Iran ja nicht einfach wegdiskutieren, der seine Machtsphären ausdehnen möchte. Da wirklich Hoffnung dran knüpfen bei der Bedrohungslage, Atommacht und so weiter, dass der Iran zulässt, dass diese Annäherung, die er jetzt schon einmal mithilfe der Hamas zurückgeworfen hat, wirklich weiter Früchte trägt. Wie realistisch ist das?
Iran ist eine Zivilisation. Sie sind kein Araber. Wir sehen Iran wirklich in verschiedene Teile der Gesellschaften. Wir sehen nicht nur, was in Teheran stattfindet, sondern in Isfahan, in Tabriz. In Iran, die Frauen spielen eine wichtige Rolle. In jeder Gesellschaft, wo Frauen stark sind, es ist eine normale, gute Gesellschaft. In der Mehrheit der arabischen Staaten ist die Position der Frau fast null. Darum entwickelt sich nichts da. Es ist nicht schön zu sagen, aber denken Sie mal nach. Vor ein paar tausend Jahren hat Ägypten die Welt geführt. In Medizin, in Architektur, in Mathematik, in Astronomie. Seitdem geht es nur in diese Richtung. Und es wird schlechter sein, weil 50% der Bevölkerung fahren taugen für nichts, aus ihrer Sicht. Und denken Sie mal nach, was haben Sie uns, die Welt, also beigetragen? Also in Technologie, in Medizin. Nicht, dass sie doof sind. Es gibt sehr gute Ägypten, außerhalb Irak, außerhalb Libanon, wo sie wirklich dann etwas tun können. Gut? Jetzt zurück zu Iran. Wenn die Frauen oder diejenigen, die auf Demonstrationen gehen und gegen Israel oder den Vereinigten Staaten, Yankees go home, aber der Vorsetzung dieses Satzes, but take us with you. Das heißt, wir müssen Iran in dieser Hinsicht unterscheiden. Also im Gegenteil zu Hamas, mit den Mullahs und den Ayatollahs und die Bevölkerung. Gut? Aber Frau Kadot hat das pragmatisch. Die Iraner sind pragmatisch, also die Mullahs und die Ayatollahs, oi, 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 solcher Pragmatismus. Und übrigens auch die Sache, also Frau Kador versucht also jetzt vorher irgendwie zu relativisieren. Nach dem 7. Oktober habe ich mir ein Versprochen gemacht. Keine Relativisierung. Ja, es gibt Extremisten bei den Hamas und auch die Israelis oder Juden. Nein, auf keinen Fall. Kein Relativismus in dieser Hinsicht. Diejenigen, die die Fähigkeit haben, Leute in ihren eigenen Häusern zu verbrennen. Also wir befinden uns 8 Monate nach diesem Massaker und wir können Leute noch nicht identifizieren. Wir brauchen DNA, was sie gemacht haben. Also das heißt, keine Relativisierung in dieser Hinsicht, nie. Und diejenigen in Deutschland und Europa, die nicht die Fähigkeit haben, das eindeutig zu verurteilen, sind keine Ansprechpartner von mir. Eine Minute, das ist, ich weiß, dass Sie nicht da sind, aber ich möchte es ganz klar sagen. Und in dieser Hinsicht, nicht diese muslimischen Verbände hier, die im Halbmond etwas sagen, sie sind kein Ansprechpartner. Und mit denen können wir keinen Frieden erzielen. Und wir werden keinen Frieden erzielen. Und in dieser Hinsicht, heutzutage, müssen wir die Sache, und ich wiederhole es, weil aus meiner Sicht ist es klar, und ich sehe es auch von dem politischen Bereich, dieser Versuch, Dinge zu wiederholen, wie ein Papagei, Zwei-Staaten-Lösung, ja, vielleicht dieser Satz, wenn man das mal sagt, ein jüdisch-demokratischer Staat und ein demokratischer palästinensischer Staat, wäre schön für Politiker, das zu sagen. Oder 2 Staaten zu 2 Völkern. Ich möchte mal die Palästinenser hören, die das sagen. 2 Staaten für 2 Völker. Das hören wir nicht. Und es ist kein, jetzt also mein ehemaliger Hut jetzt als Professor, es ist nicht Sprachregelung, es heißt viel. Also in dieser Hinsicht, nicht wie ein Papagei diese Sache der 2 Staaten, niemand will noch einen Terrorstaat jetzt wieder aufbauen. Und militärisch kann man und muss man diese Infrastruktur der Hamas beseitigen und auch die Führung. Ohne das können wir nicht etwas neu aufbauen.
Das war eine sehr lange Minute. Ich glaube, jetzt sollten wir Frau Kador auch die Gelegenheit geben.
Ja, also da Herr Prosor ja jetzt schon ein bisschen Gas gibt, würde ich sagen, ich mache jetzt auch mal ein bisschen mehr an der Stelle. Also das ist gut, wenn Sie anfangen. Also zum einen habe ich nicht relativiert. Ich würde schon sagen, dass ich als erstes gesagt habe, eine politische Lösung kann es nicht mit der Hamas geben. Das habe ich ziemlich deutlich gemacht. Aber, und jetzt gebe ich das mal zurück. Also es mag sein, dass es aus israelischer Perspektive, aus Regierungsperspektive, ich meine, du sitzt ja hier als Botschafter des Staates Israels, vielleicht im Moment keinen Sinn macht, eine Zwei-Staaten-Lösung irgendwie zu sehen. Aber was auch nicht geht, ist überhaupt keine Vorstellung vom Tag danach zu haben. Denn die haben wir bis heute nicht bekommen und das ist ebenfalls ein Problem. Denn wenn wir überhaupt keine Perspektiven für die Menschen haben, egal ob da oder da, mir geht's gerade gar nicht so sehr darum, wir brauchen unbedingt eine Perspektive für die armen Palästinenser, wir brauchen sie auch für die armen Israelis. Ist das halt auch ein Problem. Es ist leicht zu sagen, was wir nicht wollen, zu sagen, die Zwei-Staaten-Lösung. Nee, wir sagen das nicht als Papagei. Aber wenn wir nicht mehr an einem Modell festhalten, was irgendwie noch Frieden garantieren kann, eine gewisse Sicherheit für die Menschen in Israel und eine gewisse Sicherheit für Menschen, die nicht quasi israelische Staatsbürger sind und vielleicht eher arabische oder palästinensische Staatsbürger sind, wo soll das enden? Und solange kein Plan für den Tag danach, kein Entwurf für den Tag danach vorliegt, ist die beste Option immer noch die Zwei-Staaten-Lösung. Ich höre nichts von Seiten der israelischen Regierung, aber ich höre auch nichts von Seiten der arabischen Regierung. Ist ja nicht so, dass die nicht auch, finde ich, verpflichtet werden sollten, mindestens die Staaten der Abraham Accords, zu sagen, jetzt bewegt euch mal, wenn euch diese Verbindung wichtig ist zu Israel, zum Staat Israel, dann solltet ihr jetzt auch mal sagen, wie ihr euch das eigentlich vorstellt. Aber uns dauernd zu sagen, was nicht geht und Europa und Doppelstandards und so weiter, ich finde das ehrlich gesagt auch schwierig, denn das ist genauso wenig eine Perspektive nach vorne.
Ich möchte kurz sagen.
Eine Sekunde. Ich glaube, wir fallen gerade in die Schleife, den einen Konflikt und die anderen Konflikte wieder zu vermengen. Ich würde gerne noch einmal zu dem Kern des heutigen Abends, nämlich den Abraham Accords, zurückkommen, Armin Laschet.
Ja, ich würde zum einen sagen, dass ich Ron Prosor verstehe, weil wir viele hören, die relativieren, und wir diskutieren heute schon mehr wieder über das, was ist mit Zwei-Staaten-Lösung, anstatt über den 7. Oktober und über dieses schreckliche Verbrechen und über die Geiseln. Die Geiseln redet überhaupt niemand mehr, und wenn, bist du quasi störend in der Diskussion, wenn du auch mal erwähnst, dass noch ca. 150 Menschen jetzt in diesen Minuten in Geiselhaft sind. Also deshalb verstehe ich, dass er da Klarheit will, auch in der deutschen Sprache, auch in der deutschen Außenpolitik. Und man kann das, man kann klar sein, die Amerikaner sind in vielem klar, und dann kann man dahinter auch nochmal eigene Vorschläge machen. Aber am Anfang muss diese Klarheit sein. Zum Zweiten habe ich Lamia Kadour eben auch nicht so verstanden, als wenn sie zu dieser schrecklichen Gruppe gehören würde, die ich gerade beschreibe, die das relativieren. Sie hat nur gesagt, es braucht auf beiden Seiten, oder nein, andersrum, es gibt jenseits des 7. Oktobers auf beiden Seiten Leute, die das Ganze nicht wollen. Und es würde uns, Freunden Israels, auch leichter fallen, hier aufzutreten, wenn es in der israelischen Regierung nicht diese rechtsextremen Figuren gäbe. Dann wäre es leichter. So, und das ist ja gerade die Krux, wie man muss, kann aber nur mit den Menschen leben, die da sind. Vielleicht müssen wir ab November wieder mit einem bestimmten Präsidenten der USA leben. Dann ist es so. Dann muss man mit der Realität leben. Aber ich glaube, dass die optimistische Perspektive, die ich eben beschrieben habe, dass insbesondere die Saudis einen großen Schritt machen, nur möglich ist, wenn substanziell auf der israelischen Seite Signale Richtung Palästinenser kommen. Nicht gleich der Staat, den sehe ich auch nicht so schnell. Aber irgendetwas, das die arabischen Länder leichter sagen können, wir bleiben dabei und gehen damit. Und wie das aussieht, es gab in all den Zeiten große Figuren, die das gemacht haben. Leider wurden die nachher ermordet. Sadat hat das für Ägypten gemacht, ist nach dem Yom Kippur-Krieg 4 Jahre später in die Knesset nach Jerusalem gereist, hat Frieden angeboten. Israel hat gesagt, Land gegen Frieden, hat den Sinai zurückgegeben und man hat Beziehungen gemacht. Später haben ihn die Muslimbrüder ermordet. Und Rabin ist ermordet worden von einem jüdischen Extremisten. Also die Mutigen in den Ländern haben es nicht leicht. Aber was wir uns ersehnen würden, wäre, dass, ich sehe sie im Moment noch nicht, aber dass irgendwo die Mutigen auftauchen und die Dinge anpacken.
Botschafter, ich würde gerne ergänzen zu dem, was Armin Laschet gerade sagte, noch einmal den Blick auf die israelische Innenpolitik richten. Das Kriegsnotstandskabinett ist aufgelöst. Der Moderate Benny Gantz unter anderem hat es verlassen. Die Scharfmacher sind weiterhin in der Regierung. Nach Umfragen will mindestens die Hälfte der Bevölkerung Neuwahlen, bei denen die aktuelle Regierung auch wieder nach Umfragen zwischen nur einem Viertel oder einem Drittel an Zustimmung hat. Wenn man jetzt so etwas vertiefen möchte, wie die bilateralen oder multilateralen Beziehungen zu den Nachbarn, wie sehr kann dann eine Regierung, die an der Heimatfront so sehr unter Druck ist, wie die von Benjamin Netanyahu, überhaupt auf Augenhöhe mit anderen Staaten noch kommunizieren? Und Folgefrage, wenn man sich dann die erstaunliche Entscheidung des des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag anschaut, am selben Tag einen internationalen Haftbefehl für die Führer der Hamas und für einen demokratisch gewählten Ministerpräsidenten eines Rechtsstaates auszusprechen mit Benjamin Netanyahu, hilft das nicht auch wieder den Scharfmachern in der Bevölkerung von arabischen Staaten zu sagen, mit dem dürft ihr nicht verhandeln?
Erstmals, wir sind Weltrekordhelfer in die Anzahl der Wahlen, die wir in den letzten Jahren also gemacht haben. Also, dass Wahlen jetzt ein Problem in Israel lösen, ist fraglich, weil die Spaltung innerhalb der israelischen Gesellschaft ist stark. Aber ich glaube, in dieser Hinsicht bin ich sehr, sehr stolz, einen demokratischen Staat zu repräsentieren, wo nicht nur die Tausende, die auf die Straßen gegangen sind, auf jetzt damals, wir haben es schon vergessen, Justizreform. Und ich glaube, dass wir der einzige Land sind, wo nach dem 7. Oktober alle Israelis, die es gibt, viele Jugendliche in Israel, die nach der Armee, also jetzt mal den Everest in Nepal gestiegen sind und Drogen in Goa, in Indien oder auf den Amazonas, alle, die das gehört haben, sind zurück nach Israel geflogen, um wirklich diesen jüdischen Staat zu verteidigen. Das heißt, aus unserer Sicht machen wir etwas Richtiges in die Aufziehung und Erziehung dieser jungen Gesellschaft, die wirklich mit ihrem Leben, also jetzt Krieg führen und uns wirklich beschützen. Ich glaube, dass was jetzt vorgeht, und Armin hat es vorher erwähnt, ist Führungskraft. Wir sehen Führungskraft bei den Emiraten, bei den Bahrainis. Und diese Führungskraft macht diese Abraham-Accords so wichtig. Aber wir müssen nicht aus unserer Richtung vergessen, dass wir Frieden mit Ägypten haben seit 1979 und auch mit Jordanien. Und was ich jetzt über Ägypten sagen werde, betrifft auch Jordanien. Aber es ist wichtig, was viele hier im Publikum nicht verstehen, dass es eigentlich nicht um Territorien geht. Wir haben Ägypten und Jordanien alle Territorien wieder zurückgegeben. Wir befinden uns mit Ägypten, wir haben einen Frieden seit 1979, das heißt mehr als 40 Jahre. Wie Israelis und Juden in Ägypten dargestellt werden, in den Medien, Kultur, Rechtsanwaltskammer, es ist eine Katastrophe. Es ist nicht, dass es schlecht ist, es ist eine Katastrophe. Und ein Ägypter, der Israel besuchen will, wird nachher interrogiert bei dem Mukhabarat in einer Art und Weise, dass er nie wieder denkt, Israel wieder zu besuchen. Und wir befinden uns, wo keine territoriale Frage da ist, und ich bin sehr froh, dass alle hier sitzen. Seit 1979 gab es kein einziger Besuch, ein ägyptischer Präsident in Israel, in Klammern, damit wir akademisch richtig sind. Mubarak ist zu der Beerdigung von unserem Premierminister Rabin einmal nach Israel, aber nicht als Staatsbesuch. Was ein Messer ist es für die Bevölkerung. Und wenn ich sage, das ist ein Beispiel, ich kann auch Jordanien mal gehen, aber denken Sie mal nach, was es heißt, wenn wir versuchen jetzt in dieser Region Frieden zu erzielen, und darum ist diese Führungskraft, auch übrigens bei den Saudis jetzt, also das zu tun intern, und es geht letztendlich Erziehung, Erziehung, Erziehung. Aber es ist einfach zu lang. Und darum müssen wir mit Strukturen anfangen, die eigentlich diese Zwei-Staaten-Lösung, die ich und viele Israelis befürworten. Und Lamia hat recht. Man muss natürlich eine Perspektive geben, aber nicht wieder dieselbe Strukturen, wo die Erziehung, also Role Models in der Erziehung, in der Bücher, eine Dame, die Dalal Mughrabi heißt, die 35 Israelis ermordet hat, davon 12 Kinder, sie wird in den Schulbüchern als ein Vorbild angezeigt. Nicht Madame Curie oder Pasteur oder Beethoven oder Einstein. Das geht, so können wir keinen Frieden erzielen.
Ich glaube, das ist ein gutes Thema, um einen Deutschlandbezug herzustellen. Frau Kadur, Sie haben, glaube ich, in Dienstlaken an einer Schule unterrichtet, an der einige der Schüler zum IS abgewandert sind. Sie werden mehr Lehrerinnen und Lehrer kennen als ich, aber wenn man sich umhört aktuell, dann vermeiden einige das Thema Nahost in Schulen komplett. Das hängt von Schulen ab, das hängt von Stadtteilen ab, einfach weil sie den Konflikt scheuen, weil das so emotional geladen ist, weil die Kinder natürlich von zu Hause was mitbringen, von TikTok was mitbringen und kein sachlicher Unterricht möglich ist. Wenn das bei uns schon nicht geht, wie soll das dann in Ländern funktionieren, in denen, wie Herr Botschafter Prosor gerade geschildert hat, Terroristinnen verherrlicht werden in Schulbüchern?
Ich würde eins noch gerne kurz anmerken. Also es sind 5 meiner ehemaligen Schüler, nur deshalb, weil die AfD es in jeder Plenumsdebatte im Deutschen Bundestag von rechts reinruft, dass diese 5 jungen Menschen während meiner Unterrichtszeit sich radikalisiert haben und gegangen sind und ich daran mitschuldig bin. Ich möchte das deutlich sein, sie sind alle nach ihrer Schulzeit dahin gegangen. Das ist nicht ganz unwichtig und trivial. Wie kann man das vermeiden? Also wir müssen Empathie schaffen. Offensichtlich geht uns Menschen dieses Gefühl oder diese Fähigkeit irgendwie zunehmend abhanden. Vor allen Dingen, und das stelle ich schon fest, jungen Menschen geht das zunehmend abhanden. Ich habe da so ein paar Theorien, woran das liegen könnte. Eine Theorie wäre, dass TikTok und Social Media extrem dafür sorgt, dass wir uns alle nur noch in unseren eigenen Blasen bewegen und nichts anderes mehr darüber hinaus sehen können und verstehen. Das ist wirklich zunehmend ein Problem, wie ich finde. Und das müssen wir ebenfalls politisch sehr stark angehen. Was noch? Ja. Ich spüre aber auch Überforderung von vielen. Ich bin ja Berichterstatterin für den Nahen und Mittleren Osten, bin jetzt im letzten Jahr 2-mal auch da gewesen, nach dem 7. Oktober, und habe deutlich gemacht, auch meinem Team, meiner Fraktion, ich möchte Menschen aus beiden Seiten treffen. Schon schlimm, das so sagen zu müssen, ehrlich gesagt. Aber ich war im Kibbutz Kwaza, einer der schlimmsten Eindrücke meines Lebens. Und nochmal, meine Familie stammt aus Syrien. Ich weiß, was Krieg bedeutet. Ich weiß, was Terror und Mord bedeutet. Ich weiß sehr genau, mein Vater ist ermordet worden. Ich weiß, was das bedeutet. Aber das ist wirklich grauenhaft. Es ist wirklich, ich kann da wirklich, es ist grauenhaft auch, vielleicht war der Eindruck deshalb so intensiv, als ich in Gaza stand, gab es ja schon die Verteidigung des israelischen Militärs sozusagen in den Gazastreifen hinein. Und man hörte halt die Drohnen, die Bomben, die Panzer, das Rütteln der Erde, also des Bodens. Und das ist natürlich schon eine sehr komische Situation. Sie stehen da quasi an der Frontlinie in einem Kibbutz, das vorher völlig terrorisiert worden ist, diese Menschen. Das ist schon, und das zeigt aber knallhart, wie diese Realitäten vor Ort aussehen. Man kann sich das hier gar nicht vorstellen, dass man quasi 1000 Meter entfernt voneinander so Scheußlichkeiten, Unmenschlichkeiten einander zum Teil antun kann. Ich kann selber nicht verstehen, wie Zivilisten über einen Grenzzaun klettern und Israelis terrorisieren. Wie kann man nur? Also rein menschlich gesehen kann ich das schon nicht nachvollziehen, auch wenn ich es aus Syrien leider zum Teil kenne. Aber um vielleicht etwas Beruhigendes reinzubringen. Ich hatte die Möglichkeit, mit Angehörigen von Geiseln zu sprechen. Mehreren jetzt während meiner Reise. Die haben mir alle gesagt, alle, niemand hat was anderes gesagt. Wir müssen alles daran setzen, diese Geiseln rauszubekommen. Wir müssen, nicht einer hat ein Gefühl von Hass. Erstaunlicherweise. Also man hätte ja annehmen können, okay, das kann man irgendwie nachvollziehen, dass da jemand einen gewissen Hass schürt, dass man das mit Verwandten oder den Liebsten tut. Kein einziges Wort des Hasses. Nicht der Empathie, ja. Das ist vielleicht auch zu viel des Guten. Aber kein Wort des Hasses. Auf der anderen Seite durfte ich aber auch Menschen treffen, die gerade aus Gaza evakuiert worden sind. Familien. Kein einziges Wort des Hasses. Und das fand ich erstaunlich, dass diese Menschen, die sehr von Leid betroffen sind, von Scheußlichkeiten, das nicht gemacht haben. Je mehr Menschen ich sprach, die weiter von den Konflikten entfernt waren, desto weniger Empathie füreinander. Desto mehr Narrative, die völlig, also antisemitische Narrative, manchmal aber auch anti-islamische Narrative, wenn ich sie jetzt so benennen will, oder anti-arabische. Es zeigt mir aber, je mehr die Menschen Empathie empfinden und auch die Situation der anderen mal sehen, ich bin ja auch so ein Mensch, der zwischen 2 Welten sich oder mehreren Welten sich bewegt. Ich muss ja sehr oft auch meiner arabischsprachigen Verwandtschaft oder Freunden erklären, was das eigentlich für Israel bedeutet. Das ist eine existenzielle Frage. Das wäre so, als ob hier 10.000 Menschen an einem Tag massakriert worden wären. Das kann man sich nicht vorstellen. Und ich frage dann auch häufig, was glaubt ihr denn, wie man sonst antworten sollte? Man muss natürlich antworten, das kann man sich doch nicht gefallen lassen. Wir können über die Mittel streiten, wir können irgendwann sagen, okay, die Verhältnismäßigkeit, ja. Und natürlich, bei 37.000 Toten sind die Hälfte Kinder. Mir wurden die Akten dummerweise leider auf den Schoß gelegt. Es ist grauenhaft. Aber, und das meine ich, wir müssen versuchen, wieder zurück zu einer Form von ich weiß, es ist hart, Menschlichkeit, das Leid des anderen Sehens. Denn je stärker wir verhärten, es wird nicht besser. Hass und Gewalt wird nicht dazu führen, dass wir irgendwas, das gilt für Syrien, das gilt für den Iran, das gilt leider für die ganzen Regionen, vor allen Dingen dort, wird uns nicht weiterbringen. Und da ist natürlich ein Staat wie Israel, der durchaus freie Meinungsäußerung eben kennt als demokratischen Wert, relativ einsam in dieser Region. Und das sehe ich sehr wohl und da müssen wir natürlich auch Israel unterstützen.
Ich glaube, uns allen sind... Sie schildern gerade die Begegnungen mit Menschen, die keinen Hass verspüren. Ich glaube, wir alle haben Bilder, Videos gesehen von Menschen, die sehr viel Hass verspüren, Zivilisten, die auf Leichen spucken, die Dinge tun, die wir, glaube ich, alle für unvorstellbar halten. Harter Bruch, weil nicht emotional behaftet. Herr Prosor forderte eben Führung ein. Da denkt man natürlich direkt an die deutsche Bundesregierung und den Bundeskanzler.
Wir verstehen nicht schwer. Auf der Bühne verstehen wir dich schlechter als
der Führungsgedanke, den Herr Botschafter Prosor eben angesprochen hat, Leadership, die einen natürlich direkt an die deutsche Bundesregierung und den Bundeskanzler denken lässt. Ist jetzt der Groschen fällt.
Sie hat mitgelacht.
In der Eingangs-Keynote wurde von den drei europäischen Staaten gesprochen, Norwegen, Irland, Spanien, die einen Palästinenserstaat anerkannt haben. Das können einige und sehen einige quasi als direkte Belohnung der Gräueltaten der Hamas, noch nicht mal ein Jahr nach diesem Massaker an Juden, einen Staat anzuerkennen. Andere, wie die Regierungen dieser Länder, empfinden es offenbar als überfällig. Armin Laschet war selber lange Europaabgeordneter in Straßburg, in Brüssel. Nach dem, was ich höre, wird der deutschen Regierung da relativ häufig gesagt, ob der Außenministerin, ob anderen Vertretern, naja, ihr hattet den Holocaust, wir hatten keinen Holocaust, wir haben nicht euren Ballast der Geschichte, deshalb sind wir objektiver als die Deutschen. Und ihr arbeitet mal weiter eure Geschichte auf. Ist das ein Problem für einen möglichen Führungsanspruch Deutschlands, wenn es um die Beziehung zu Israel und den arabischen Staaten geht?
Also ich akzeptiere dieses Argument nicht. Denn
nein, nach dem, ich auch nicht, nein, aber
ich weiß,
gemacht.
Du sagst es nicht, aber es wird so gesagt. Das stimmt, das ist so eine gewisse europäische Erzählung. Jeder hat da seine eigene Tradition und jeder redet irgendwie daher. Mancher unreflektiert die gleichen Sprüche, die er seit 40 Jahren macht. Beispielsweise der hohe Beauftragte für Außenpolitik, Herr Borrell, der jetzt in den Ruhestand geht. Der erzählt das gleiche Zeug, was er schon vor 40 Jahren als spanischer Außenminister erzählt hat. Ohne jede Reflexion, ohne Antwort auf den 7. Oktober. Und ich hätte gedacht, nach dem 7. Oktober, mindestens dann einmal für ein paar Tage, ein paar Wochen, hat man nur eine einzige Position, die Verurteilung dieses Attentats. Und das hat nichts mit Holocaust oder Deutschland oder irgendwas zu tun. Das ist weltweit einzigartig in einer Nacht ein solches Massaker. Punkt. Da gibt es auch nichts zu diskutieren dann. Und danach... So, danach... Danach kannst du ja wieder in den Nahostkonflikt zurückkehren und die Besetzung Israels und Westbank und 67, das, okay, aber in dem einen Moment mal Empathie klar zeigen, war nicht der Fall. Europa hat nicht mit einer Stimme gesprochen, Frau von der Leyen ist nach Israel gereist, Parlamentspräsidentin Frau Metsola genauso und Herr Borrell, der hohe Beauftragte für Außenpolitik und Herr Michel, der Ratsvorsitzende, haben in Brüssel das glatte Gegenteil erzählt von dem, was die beiden vor Ort gemacht haben. So nimmt Europa keiner ernst. Und deshalb hoffe ich, dass jetzt eine neue Kommission vielleicht auch Persönlichkeiten wieder in diese Funktionen bringt, insbesondere den hohen Beauftragten oder die hohe Beauftragte und den Ratsvorsitz, der da jedenfalls in Klarheit auch spricht und sowas klar macht. Jetzt kommt ein zweites hinzu. Das habe ich eben gedacht, als ihr so diese menschlichen Dinge beschrieben habt. Es gibt ja so viele Widersprüchlichkeiten da. Das eine ist, die Leute, die in den Kibbutzen ermordet wurden, waren die jetzt mal politisch gesprochen linkesten, friedenfreundlichsten in ganz Israel. Und die kriegen jetzt von den Rechten gesagt, ja seht ihr, wie naiv ihr seid, jetzt habt ihr mal gesehen, so sind die Araber wirklich, so sind die Palästinenser, hört doch mit eurem Friedensgerede auf. Also ist es für jemand, der das aufrechterhalten will, verdammt schwer, in einer solchen Stimmung, wo man dann die Bilder von den Attentaten sieht, zu erklären, aber in Wirklichkeit will ich doch Frieden. So, das ist das eine, was verrückt ist an der Lage. Das zweite ist, die ganze Welt empört sich jetzt über Gaza, kann man auch, sind schreckliche Bilder, aber die Empörung, insbesondere in der arabischen Welt oder bei denen, die jetzt da besonders laut sind, war bei 500.000 Toten in Syrien, wo auch Araber, wo auch Muslime Opfer waren, relativ leise. Man regt sich über dieses kleine Stück Gaza auf, was schlimm genug ist, aber bei dem viel größeren, 50-fachen, 100-fachen Morden, war man irgendwie, ja, es ist halt ein Konflikt, der da stattfindet. So, das ist die zweite Ding. Und das dritte ist, und das macht mich noch wahnsinniger, unsere eigene Gesellschaft driftet hier auch so auseinander. Du hast trotz allem, was da passiert ist, 16% AfD in bestimmten Gebieten, übrigens auch im Ruhrgebiet an manchen Orten, im Osten auch. Und du hast auch in unserer Gesellschaft diese Zuspitzung. Also die einen sind links postkolonial und erklären, dass Israel eigentlich nur der Stachel im Fleisch der arabischen Welt ist. Queers sind for Palestine. Man fragt sich, wenn einer, der homosexuell ist, das in Gaza mal einen Tag sagt, der überlebt es nicht, aber Queers for Palestine. Wir haben uns eine Art an, und das macht dann wieder die Rechten noch wütender, und in der Mitte irgendeiner, der da sagt, Leute, wie du eben gesagt hast, kommt mal runter. Wo lösen wir es denn? Wird immer kleiner und immer schmaler. Und das Schlimme ist, und das war fast die schlimmste, oder nicht die schlimmste, aber die faktischste Bemerkung, manche der rechten neuen Regierungen sind in der Israel-Frage plötzlich klar für Israel. Also du hast rechten Antisemitismus, aber Herr Wilders in den Niederlanden ist in der Israel-Frage klarer als viele andere. Muss man auch erstmal schlucken. Und ich habe richtig schlucken müssen letzte Woche, als Serhij Klarsfeld, der mit Beate Klarsfeld, der Nazi-Jäger war, der ist 88 inzwischen, hochdekoriert in Frankreich. Die haben diesen Schlächter von Lyon, Barbie, aufgedeckt, haben viele Nazi-Größen nach dem Zweiten Weltkrieg gejagt. Präsident Macron hat ihn gerade mit der Ehrenlegion hier in Paris während des Staatsbesuchs ausgezeichnet. Der hat gesagt, wenn ich die Entscheidung habe zwischen der Linken und der Rechten in Frankreich, wähle ich die Rechte. Ich habe dann mal nachgelesen, was er wirklich gesagt hat. Er hat gesagt, ich kämpfe für die Mitte. Ich will nicht, dass die Rechten regieren. Ich will nicht, dass Frau Le Pen regiert. Aber ehe die Antisemiten von der Linken in Frankreich die Macht übernehmen, ist mir am Ende Frau Le Pen und die Rechte eher lieber. Und das zeigt, wie gespalten wir sind, dass du am Ende nur noch die Wahl hast zwischen zwei Übeln. Und das ist, was wir bei uns leisten müssen, dass wieder eine starke Mitte da ist, dass man überhaupt nicht in diese Fragestellung kommt, ob man Linksextreme oder Rechtsextreme an der Macht haben will, sondern dass eine vernünftige Mitte die Gesellschaft wieder beruhigt.
Letzte Frage an Sie, Herr Prosor, bevor wir auch das Publikum zu Wort kommen lassen. Welche Hoffnungen setzt Israel in Europa, wenn es darum geht, Frieden im Nahen Osten zu schaffen? Überhaupt eine Hoffnung, oder regelt man das lieber mit den Amerikanern?
Ich glaube, dass letztendlich wir selber in dieser Region müssen miteinander Frieden schaffen in direkte Verhandlungen. Wir können natürlich Unterstützung haben, aber letztendlich ist es unsere Verantwortung, und darum sage ich Führungskraft. Also es gibt auch, also ich weiß nicht, ob die ein sehr erfolgreicher äh, Wirtschaft, sagen wir mal, als Businessman, wurde gefragt von der London Business School, ob er kommen kann, um einen Vortrag zu halten. Wie wurde er wirklich ein erfolgreicher Businessman? Und dann hat ihm gesagt, du hast 2 Stunden, einen Vortrag zu halten. Er sagte, ich kann es in 2 Worte sagen. Richtige Entscheidungen. Man hat gesagt, das ist schön. Wie bekommst du richtige Entscheidungen? Sagt, 1 Wort. Ein Wort ist Erfahrung. Das ist sehr schön. Wie bekommst du Erfahrung? Die Antwort ist in 2 Worte. Schlechte Entscheidungen. Das ist eigentlich, um zu sehen, welche Entscheidungen schlecht waren, von denen wir Erfahrung und lernen können. Und wenn ich jetzt mal höre, dass Leute, ich habe jemanden am ARD gesehen, ein Nahost-Experte, der gesagt hat, Krieg ist nicht gut und man muss Frieden erzielen. Ich habe gesagt, Mensch, das ist ein Genie. Es ist ein wirklich, er muss promovieren. Das heißt, es ist besser, gesund und reich zu sein, als krank und arm. Wirklich, da ein Nahost-Experte. Und man muss jetzt Krieg aufhören. Es kann ein Waffenstillstand morgen da sein, wenn die Geiseln zurück nach Hause sind. Morgen. Und Krieg ist vorbei. Aber das passiert nicht. Und diejenigen, die sagen, ja, Krieg aufhören, wenn sie auf uns jetzt Raketen schießen, wenn sie über die Grenzübergänge auch. Was sagen wir zu Sinoir? Liebe Sinoir, vielleicht schickt man dich jetzt ein Apfelstrudel.
Sie reden von dem Hamas-Chef.
Hamas-Chef, ja. Sinoir, ein Apfelstrudel. Ah, es genügt nicht, vielleicht schicken wir auch Sahne dazu. Aber wenn er nicht also aufhört, was machen wir? Und das ist eine Frage, ich habe es jetzt lächerlich gesagt, aber für mich diejenigen, die wirklich wie die 2 ältere Herren Waldorf und Stade auf der Bühne stehen und mit einem erhobenen Zeigefinger sagen, it's a lousy show. Was bieten sie an als Ideen? Natürlich will man also Frieden, natürlich müssen wir 2 Staaten irgendwie als Perspektive geben, aber ein demokratischer Staat. Und ich bin ein geborener Optimist. Das heißt, aus dieser Tiefe können wir etwas Neues zusammenbauen, aber es muss ganz klar neue Strukturen gestellt werden, vielleicht mit einem arabischen Quartett, das eigentlich diese Verantwortung nimmt, zu was ich gesagt habe, zusammen darauf zu arbeiten, dass wir in dieser Region letztendlich auch in Ruhe und Frieden leben können.
Es gibt im Englischen den Spruch, der wie eigentlich immer Churchill zugeschrieben wird, Never let a good crisis go to waste. Man soll niemals eine gute Krise verschwenden. Churchill war wie sein Zeitgenosse Jean Monnet einer der Väter der europäischen Einigung. Und von Monnet gibt es die Aussage, es wird keinen Frieden in Europa geben, wenn die Staaten auf der Basis nationaler Souveränität mit all ihrer Prestigepolitik und ihrem Protektionismus aufgebaut werden. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen bereit sein und jetzt diplomatische Arrangements treffen. Das schrieb Jean Monnet im Jahr 1943, 2 Jahre vor Ende des Kriegs aus dem Exil in Algier. Und ich glaube, es lehrt uns, dass es nie zu früh sein kann, über Annäherung und Frieden zu sprechen. Und ich danke dem politischen Forum Ruhr, dass es uns heute die Gelegenheit gegeben hat, das zu tun. Danke an Herrn Walter Förtner. Danke selbstverständlich an Frau Cador, an Armin Laschet und seine Exzellenz, den Botschafter. Danke an Sie, dass Sie die Geduld hatten und das Interesse.
Und das war die Sonderfolge live vor Publikum aus dem Ruhrgebiet. Ich freue mich darauf, wenn Sie beim nächsten Mal auch dabei sind, wenn wir wieder im gewohnten Format bei Wohin mit Abraham weiterdiskutieren. Und bis dahin kommen Sie gut durch diese Welt.